und ihm beim Mord an Lady Hornwood geholfen wird, überall erzählt.« »Der Bastard selbst war tot«, erfuhr Brenner diesem Abend beim Essen. »Sir Rodericks Männer hatten ihn auf dem Land der Hornwoods erwischt, als er gerade etwas Schreckliches anstellte. Bran war sich nicht ganz sicher, was, aber offensichtlich war es etwas gewesen, das man ohne Kleider machte. Und ihn mit Pfeilen erschossen, als er davonreiten wollte. Für Lady Hornwood hingegen war jede Hilfe zu spät gekommen. Nach ihrer Heirat hatte der Bastard sie in einen Turm gesperrt und ihr jegliche Nahrung verweigert. Bran hörte Männer berichten, Sir Roderick hätte sie hinter der Tür ihres Gefängnisses mit blutigem Mund und abgenagten Fingern gefunden.
»Dieses Ungeheuer hat uns ein hübsches Problem hinterlassen«, sagte der alte Ritter zu Meister Lufin. »Ob es uns nun gefällt oder nicht, Lady Hornwood war seine Frau. Er hat sich vor einem Septon und einem Herzbaum das Gelübde von ihr geben lassen und sich in der gleichen Nacht vor Zeugen zu ihr ins Bett gelegt. Sie hat ein Testament unterzeichnet und mit Siegel versehen, in dem sie ihn zum Erben erklärt.«
»Gelübde unter vorgehaltenem Schwert sind nicht gültig«, wandte der Meister ein.
»Roose Bolton wird da nicht zustimmen, nicht wenn es um Land geht.«
Sir Roderick wirkte unglücklich.
»Am liebsten würde ich seinem Dienstmann ebenfalls den Kopf abschlagen, er ist nicht besser als sein Herr. Aber ich fürchte, bis Rob aus dem Krieg zurückkehrt, muss ich ihn am Leben lassen. Er ist der einzige Zeuge der schlimmsten Verbrechen dieses Bastards. Vielleicht wird Lord Bolton seinen Anspruch fallen lassen, nachdem er die Geschichte gehört hat. Inzwischen jedoch bringen sich in den Hornwoodschen Wäldern die Ritter von Manderley und die Männer von Redford gegenseitig um, und mir fehlt es an Stärke, sie daran zu hindern.«
Der alte Ritter drehte sich um und warf Bran einen ernsten Blick zu.
»Und was habt ihr getrieben, während ich fort war, Milord Prinz? Habt unseren Wachen befohlen, sich nicht zu waschen? Sollen sie vielleicht riechen wie dieser Stinker?«
»Das Meer kommt zu uns«, erwiderte Bran. »Joyen hat es in einem grünen Traum gesehen. Bierbauch wird er trinken.« Meister Luwin zupfte an seiner Kette. »Der Reed-Junge glaubt, er könne in seinen Träumen die Zukunft sehen, Sir Roderick. Ich habe mit Bran über die Fehlbarkeit solcher Prophezeiungen gesprochen, aber um die Wahrheit zu sagen, am Stony Shore soll es Schwierigkeiten geben. Banditen in Langbooten plündern die Fischerdörfer, sie schänden und brandschatzen. Leobald Tollhart hat seinen Neffen Benfred losgeschickt, um sich mit ihnen zu befassen. Vermutlich werden sie allerdings beim ersten Anzeichen einer bewaffneten Streitmacht auf ihre Schiffe fliehen und das Weite suchen.«
»Ja, und anderswo zuschlagen. Die anderen sollen diese Feiglinge holen. Das würden sie niemals wagen, auch dieser Bastard von Bolton nicht, wenn unsere Hauptstreitmacht nicht viele Meilen weit im Süden läge.«
Sir Roderick blickte Bran an.
»Was hat euch der Junge noch erzählt?«
»Er hat gesagt, Wasser würde unsere Mauern überfluten. Er hat Bierbauch gesehen, ertrunken und Micken und Septon Chael auch.«
Sir Roderick runzelte die Stirn.
»Nun, wenn ich gegen diese Banditen ausziehen muss, sollte ich Bierbauch dann wohl lieber nicht mitnehmen. Er hat doch mich nicht ertrinken sehen, oder? Nein? Gut.«
Es ermutigte Bran, dies zu hören. »Vielleicht ertrinken sie ja doch nicht«, dachte er, »wenn sie vom Meer fortbleiben.« Mira meinte das Gleiche, als sie sich später am Abend in Brans Zimmer trafen, um zu dritt ein Spiel mit Steinen zu spielen, doch ihr Bruder schüttelte den Kopf. »Die Dinge, die ich im Traum gesehen habe, kann man nicht ändern.« Daraufhin wurde seine Schwester wütend. »Warum schicken uns die Götter eine Warnung, wenn wir uns vor der Gefahr nicht schützen und das, was auf uns zukommt, verändern können?«
»Ich weiß es auch nicht«, antwortete Joyen traurig.
»Wenn du Bierbauch wärest, würdest du vermutlich in den Brunnen springen, damit du es hinter dir hast. Er sollte kämpfen und Bran ebenso.«
»Ich?« Plötzlich hatte Bran Angst. »Warum sollte ich kämpfen? Werde ich auch ertrinken?« Mira blickte ihn schuldbewusst an.
»Ich hätte das nicht sagen sollen.«
Er ahnte, dass sie etwas vor ihm verbarg.
»Hast du mich in einem grünen Traum gesehen?« fragte er Joy nervös. »Bin ich auch ertrunken?«
»Nicht ertrunken.« Joyen sprach, als würde ihn jedes Wort fürchterlich schmerzen. »Ich habe von dem Mann geträumt, der heute angekommen ist, von dem, den ihr Stinker nennt, du und dein Bruder. Ihr habt tot zu seinen Füßen gelegen, und er hat euch mit einem langen, roten Messer die Haut vom Gesicht abgezogen.« Mira stand auf.
»Wenn ich in den Kerker gehe, könnte ich ihm das Herz mit einem Speer durchbohren. Wie sollte er dann noch Brenner morden, wenn er tot wäre?«
»Die Kerkermeister würden dich zurückhalten«, antwortete Joyen. »Die Wachen. Und wenn du ihnen erklärst, weshalb du seinen Tod willst, würden sie dir niemals glauben.«
»Ich habe auch Wachen«, erinnerte Bran ihn. »Bierbauch und Poxy Tim und Hayhead und die anderen.«
Joyens moosfarbene Augen waren voller Mitleid. »Sie werden ihn nicht aufhalten können, Bran. Ich habe nicht geträumt, wieso, aber ich habe gesehen, wie die Geschichte ausgeht. Ich habe dich und Rickon in eurer Gruft gesehen, unten in der Dunkelheit, bei den toten Königen und ihren Steinwölfen.«
»Nein«, dachte Bran, »nein. Und wenn ich fortlaufe? Nach Greywater oder zur Krähe? Irgendwohin, wo mich niemand findet?«
»Das würde keinen Unterschied machen. Der Traum war grün, Bran, und die grünen Träume lügen nicht.«